Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Jesus, und so werde ich heute wieder versuchen, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort sprichst jetzt und dass du uns alle im Herz triffst und berührst und dass wir heute irgendwie nochmal hinter den Vorhang des Himmels schauen können und dich wahrnehmen können, wie du bist. Und so segne uns jetzt in deinem Namen, Jesus. Amen.
Amen.
Ich habe vor einiger Zeit immer wieder gesagt, dass wenn ich eine Predigt predige, dann predige ich sehr gern durch biblische Bücher durch. Also wirklich Vers für Vers durch biblische Bücher, weil man da nichts so einfach aus dem Kontext reißen kann. Das ist natürlich sehr vorteilhaft und wir haben in den letzten Jahren durch den Kolosserbrief und Philipperbrief und 2. Timotheus und Titus und Joshua und durch das erste Drittel der Apostelgeschichte zum Beispiel gepredigt, immer wieder durch die Bücher rein. Und ihr habt gemerkt, dass es dieses Jahr nicht durch so ein biblisches Buch ging, sondern dass wir ein bisschen was anderes gemacht haben. Ich mag noch mal kurz beschreiben, was wir gerade machen. Manche von euch puzzeln, ganz besonders in der Weihnachtszeit. Christi und ich, wir haben ein Weihnachtspuzzle, das kommt jedes Jahr zur Weihnachtszeit raus, dann machen wir das wieder. Uns gibt so ein paar Gestörte von euch, die fangen dann genau in der Mitte an, oder? Gibt es zufällig jemand, der in der Mitte anfängt und dann versucht, ja? Also nach, normal, wenn man ein Puzzle macht, ja, dann fängt man natürlich wo an, dann sucht man erstmal die Randstücke, oder? Und am besten so noch die Eckstücke und dann macht man sich erstmal den Rand und sobald man den Rand hat, füllt man alles, was man hat, so noch innen drin aus. Und was ich gerade versuche mit dieser Predigtreihe, ist uns einen Rand so zu geben, uns die Eckstücke unseres Glaubens aufzubauen, die so unglaublich wichtig sind, sodass wir, wenn wir alles andere in der Bibel dann lesen, dass wir eben das Bild dann immer mehr und immer weiter ausfüllen können. Und deshalb haben wir jetzt so eine, im Prinzip ist es eine Eckpunkte-Predigtreihe mit unserer Einheit in Christus, bei der wir über verschiedene Dinge geredet haben. Und heute gibt es nochmal einen weiteren wichtigen Eckpunkt. Wir haben hier Römer 8, Vers 30, habe ich immer wieder gezeigt in den letzten Monaten. Und da heißt es, da wird es jetzt nochmal sehr schön beschrieben, so die Schritte, was alles so Eckpunkte in unserer Erlösungsgeschichte sind. Und da heißt es, weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen, also bestimmt und berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie für gerecht erklärt. Wir haben sehr viel über die Rechtfertigung gesprochen, ja. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben, heißt es hier. Hat er ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Und hier sind wir jetzt angekommen und wir reden heute zum ersten Mal ein bisschen über Herrlichkeit. Wir haben das Ganze, oder wir haben gesagt, Theologen nennen das Ganze Ordo Salutis, also die Ordnung unserer Erlösung, Ordo Salutis. Ich gebe euch immer mal wieder gern die Fachbegriffe, sodass ihr heimgehen könnt und selber das nochmal ein bisschen anschauen und studieren könnt, die Ordnung unserer Erlösung. Und wir haben zum Beispiel gesehen, wir sind in Einheit mit Christus adoptiert und gerechtfertigt und geheiligt. Und jetzt ist eben dieser letzte Schritt, dass wir in Einheit mit Christus verherrlicht sind, wie es Römer 8, Vers 30 heißt. Und mit dieser Verherrlichung setzen wir uns eben jetzt dann auseinander. Ich habe vor einigen Wochen über das Thema Heiligung bzw. Heiligkeit gepredigt und ich bin dann an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, bevor ich über unsere Heiligkeit und Heiligung predige, müssen wir uns eigentlich erstmal Gottes Heiligkeit anschauen. Und wir haben uns dann eine ganze Predigt nur Gottes Heiligkeit angeschaut. Und mir ging es ein bisschen ähnlich mit diesem Wort jetzt, dass ich gesagt habe, bevor wir jetzt uns anschauen, was es bedeutet, dass wir verherrlicht sind, das kommt dann in ein paar Wochen, müssen wir erstmal uns anschauen, was bedeutet es, dass Gott der Herr der Herrlichkeit ist. Was bedeutet es, dass Gott herrlich ist oder verherrlich ist. Und das schauen wir uns heute an. Mein Ziel mit dieser Predigt, wenn wir uns die Herrlichkeit Gottes anschauen, ist, dass wir alle rausgehen können aus diesem Saal mit vielleicht ein bisschen staunenden Augen heute. Und da hoffe ich, dass das passieren kann, wenn wir uns das jetzt alles anschauen. Also, es geht um unsere Verherrlichung in ein paar Wochen und heute um die Herrlichkeit Gottes. Und ab und zu bringe ich euch ja mal wieder ein schönes fremdsprachiges Wort mit und genauso auch heute. Viele von euch wissen, dass das Alte Testament in Hebräisch geschrieben ist und das Neue Testament in Griechisch. Und Hebräisch, eine sehr spannende Sprache, liest man wie Arabisch auch von der falschen Seite oder vielleicht auch von der richtigen Seite. Also darüber kann man sich jetzt streiten. Ja? Also wir haben hier dieses wunderbare Wort Kavod. Kavod, könnte man auch sagen, wie Gott ganz arg oft beschrieben wird. Und dieses Kavod könnte man ganz einfach übersetzen, indem wir sagen, Gott ist herrlich oder Gott hat Herrlichkeit. Gott ist Kavod. Gott ist Kavod. Und was das genau bedeutet, dass Gott Kavod ist, dass er herrlich ist, das wollen wir uns heute im Detail anschauen. Und ich habe euch ein paar Definitionen mitgebracht, wie dieses Wort Kavod am besten übersetzt werden kann. Und ich habe da drei spezielle Definitionen. Wenn wir sagen, Gott ist Kavod oder etwas ist Kavod, dann redet man da als allererstes mal von einer Schwere, also von einem Gewicht. Ja? Ich habe früher super gern Asterix und Obelix angeguckt. Ja? Wir haben hier einige Asterix und Obelix-Fans, habe ich letztes Mal schon erfragt. Und eine meiner Lieblings-Asterix und Obelix ist, wo sie in Ägypten sind, mit Kleopatra. Ja? Kennt das manche zufällig? Ja, ja. Und erinnert ihr euch dran, wie sie die Pyramiden gebaut haben? Ja, und irgendwann haben die dann nämlich auch den Ägyptern ein bisschen von ihrem Zaubertrank gegeben und dann haben die Riesensteine einfach rübergeschmissen und so also kurz die Pyramide hochgezogen. Die schweren Steine, ja, also eine Schwere, ein Gewicht, wurde plötzlich leicht durch diesen Zaubertrank. Tatsächlich finde ich die Pyramiden super interessant. Ich schaue mir da gerade immer so auf YouTube so Verschwörungstheorien-Videos an über die Pyramiden, weil die große Frage ist ja, wie konnten die Ägypter ohne Zaubertrank Pyramiden bauen? Ja, ja. Und in Wirklichkeit, das habe ich jetzt als Fazit gezogen, es waren tatsächlich die Aliens, Leute. Es geht eigentlich gar nicht anders, genau. Also nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Ja. Aber also Punkt ist ja, die Steine von der Pyramide, die haben eine große Schwere, ja, die sind schwer, die sind gewichtig und so wird dieses Wort eben auch benutzt. Etwas kann schwer sein und diese Schwere, die kann aber auch metaphorisch benutzt sein. Wir benutzen das Wort schwer sein auch oft metaphorisch. Wir sagen zum Beispiel, wenn du an einem Millionär vorbeiläufst, ja, dann sagst du zum Beispiel, ah, der ist eine halbe Milliarde Euro schwer. Ja, also benutzen wir ja im Prinzip auch metaphorisch irgendwie. Wenn ihr bei mir jetzt vorbeilauft, dann würdet ihr vielleicht sagen, ah, der Tim, der ist 17 Euro leicht. Ja, ja. Und so können wir aber sagen, jemand ist schwer. Und das bedeutet im Prinzip, dass er einfach wohlhabend und reich ist. Früher war Schwere tatsächlich, da hat man nicht einfach eine Kreditkarte mit sich rumgetragen. Ja, da war Reichtum wirklich, hat Gewicht gehabt. Weil Reichtum hat bedeutet, Kamele zu haben oder Zelte oder Bedienstete oder wie auch immer. Also da konnte man Reichtum wirklich noch wiegen. Ja? Heute kann man es ein bisschen schwerer wiegen, aber wir sagen trotzdem, jemand ist so und so schwer. Also diese Schwere, das kann sich aufs Gewicht beziehen, aber eben auch auf so eine, auf was Besonderes. Also du könntest zum Beispiel auch sagen, meine Frau ist eine Hochzeitsfotografin, die hat in diesem Jahr hat sie eine Hochzeit fotografiert in Versailles, im Versailles Schloss, was total cool war. Und da würde man ja auch sagen, dieses Schloss, die Leute, die das gebaut haben, das sind schwere Leute. Ja, also die hatten richtig Kohle damals natürlich. Man könnte also sagen, schwere kann man auch sagen im Sinne von etwas ist pompös. Oder extravagant oder üppig, einflussreich, besitzend. Das alles steckt irgendwie in diesem Wort Kavod drin als Schwere. Und wenn wir also sagen, Gott ist Kavod, dann sagen wir, Gott ist schwer irgendwie. Also einflussreich, pompös, extravagant, besonders. Vielleicht auch, also wenn du dir mal überlegst, wie schwer ist Gott, das wäre mal ein philosophisch interessantes Papier, das man schreiben könnte. Also wir glauben ja, dass Gott in allem und durch allem ist und so müsstest du also vielleicht mal das Universum wiegen, um mal festzustellen, wie schwer Gott eigentlich ist. Also es zeigt dir ganz klar auf die Größe irgendwie Gottes. Gott ist schwer, er ist kavott, er ist pompös, er ist extravagant, er ist üppig. Das ist also das eine, was wir über Gott sagen können, wenn wir sagen, Gott ist kavott. Und dann kommt da aber noch ein weiteres mit rein, das sehr ähnlich ist. Das ist, die Gewichtigkeit kann durch kavott ausgedrückt werden. Also wir sagen ja bei uns auch noch heute, jetzt nochmal eine andere Sprache, gell, etwas heißt Gravitas, ja. Sagt man, gell? In Englisch sagt man das ganz oft, in Deutsch sagen wir es auch manchmal. Was hat Gravitas? Also als Martin Luther King in Washington dort stand und er hat seine berühmte Rede gegeben und hat dann gesagt, I have a dream. Ja, jeder Person in der Audienz ist da Gänsehaut den Rücken runtergelaufen, oder? Das hatte Gravitas, das hatte eine Gewichtigkeit. Oder als John F. Kennedy in Berlin gestanden ist und gesagt hat, ich bin ein Berliner. Ja, das hat niemand kalt halten können, oder? Das hatte Gravitas, das hatte eine Gewichtigkeit, weil was er da gesagt hat, ist nicht nur gesagt, das hat Bedeutung, das hat Gewicht. Es können ja auch Entscheidungen zum Beispiel eine große Gewichtigkeit haben. Was wir jetzt mit unseren Räumen machen, hat für uns als Gemeinde irgendwie Gewichtigkeit, oder? Das ist wichtig. Man sagt ja auch immer wieder, das passt dann hier irgendwie zu beiden, wenn wir jetzt viel zu tun haben und viel tragen, was sagen wir? Ich trage schwer auf meinen Schultern, da ist was Wichtiges und Gewichtiges auf mir. Ich hatte ja in Dallas gelebt und habe dann Praktikum gemacht in einer Kirche und da war der Hauptpastor, der dort war, das war so ein 2 Meter großer, schlanker Mann mit einer Stimme, die hat so richtig gedonnert. Also der hatte einfach so eine richtige Predigerstimme. Und jeder hat immer gesagt, wenn der Pete in den Raum gekommen ist, egal wie groß der Raum war, der hat irgendwie den Raum ausgefüllt. Ja, interessant, also manche Leute, die tragen einfach so ein bisschen eine Aura mit sich, oder? So eine Gewichtigkeit, so eine Gravitas, könnte man sagen. So, und wenn wir also sagen, Gott ist kavott, dann sagen wir, dann rechnen wir Gott irgendwie eine Gewichtigkeit zu. Dann sagen wir, der hat Gravitas, der kann einen Raum ausfüllen, der kann Gänsehaut auslösen. Gott ist kavott, er ist gewichtig. Und dann hier ein letztes, wie dieses kavott auch übersetzt werden kann oder die Bedeutung, die in diesem kavott mit drin steckt, ist die Pracht oder die Ehre oder die Herrlichkeit. Wenn ein Hebräer vor vielen tausend Jahren unterm Himmel gestanden ist und nachts aus dem Zelt oder aus dem Haus rausgegangen ist und in das Himmelzelt geschaut hat, ich weiß nicht, bei uns sieht man ja schon auch Sterne, aber wir haben hier so viel, auch Metropolregion und sowas, Lichtverschmutzung. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal nachts in den Alpen irgendwo rausgegangen ist, in den Sternenhimmel gesehen hat, und da war einfach alles voller Sterne. Ja, so haben die Hebräer das vor tausend Jahren gesehen, wo es noch keine Lichtverschmutzung gab. Ja. Und wenn ein Hebräer also rausgegangen ist und die ganze Sterne gesehen hat und so staunen musste vor den Sternen, dann hat ein Hebräer gesagt, die Sterne sind die Kavott des Himmels. Die Sterne sind die Pracht oder die Ehre oder die Herrlichkeit des Himmels. So wurde dieses Wort benutzt. Oder wenn jemand in den Wald gegangen ist und du stehst in einem riesen Wald vor diesen wunderbaren Bäumen mit den Kronen, wo du gar nicht richtig hochschauen kannst und die Baumstämme so dick, dass du sie nicht umarmen kannst. Wald, wohin das Auge reicht. Wenn ein Hebräer das gesehen hätte, dann hätte er gesagt, die Bäume sind die Kavott des Waldes, die Pracht, die Ehre, die Herrlichkeit des Waldes. Wir haben also das Wort Kavott Und Gott wird in der Bibel beschrieben als der, der Kavod hat oder der Kavod hat. Also es wird gesagt, Gott ist, er hat eine Schwere, eine Pompösheit, eine Gewichtigkeit. Er ist prächtig, er ist herrlich, er ist ehrenvoll. Man kann das gar nicht so richtig in einem Wort fassen. Ich tue mir ganz ehrlich schwer, ich habe mir auch in der Vorbereitung schwer getan, so zu sagen, also wie betitel ich diese Predigt? Ich habe dann gesagt, Gottes Herrlichkeit oder sowas. Und irgendwie ist mir dieses Wort Herrlichkeit aber nicht genug. Wir haben früher immer, als ich früher Fußball gespielt habe in meiner Heimat noch, da war das irgendwie so ein Wort, das wir ganz viel benutzt haben. Also wenn jetzt jemand einen schönen Pass auf dich gespielt hat, ja, dann hast du erstmal geschrien, oh herrlich, und hast ihn angenommen, bist weitergelaufen, ja. So ein Pass ist schön und er ist gut und alles, aber also so ein Pass ist anders herrlich, als Gott herrlich ist, als Gott Kavod ist. Ja, das ist so ein Wort, das man eigentlich gar nicht so richtig übersetzen kann. Ich finde auch, unsere deutsche Sprache hat da irgendwie, man kann das schon mit Pracht und Ehre ausdrücken, aber ich finde, unsere deutschen Sprache fehlt oftmals so ein bisschen ein Staunen. Die Amerikaner können das viel besser. Da sagt man dann immer, that's awesome. Ja, also da, das kann man so richtig sagen, that's awesome. Da liegt mir ein Staunen drin, wenn die das sagen. Und wir sagen halt, ja, das war toll. Ja, da fehlt mir ein bisschen ein Staunen. Ja. Und dieses Kavod ist so ein awesome, das ist so ein Staunenwort. Ja. Wenn wir das sagen, wenn wir Gottes Kavod, dann dürfen wir, dann sollen wir eigentlich staunen. Die Frage ist jetzt ja, genau, da haben wir den Sternenhimmel und da haben wir die Kavod des Waldes. Und die Frage ist jetzt ja aber, wenn du, jetzt stell dir mal kurz vor, du bist jetzt biblischer Autor. Ja, du hast vor 3000 Jahren gelebt und du hast jetzt das Buch des Herbert geschrieben oder sowas oder wie auch immer. Wie würdest du jetzt versuchen, dieses Wort, dieses Konzept der Kavod irgendwie rüberzubringen, dass es auch transportiert werden kann, weil es übersteigt ja auch irgendwie Sprache. Und mir geht es jetzt mit meiner Predigt so, ich versuche irgendwie die Herrlichkeit Gottes zu erklären, die ich mir so irgendwie teilweise in meinem Kopf vorstellen kann, aber aus meinem Mund kommt es einfach nicht richtig raus. Wie kann man das beschreiben? Und ich finde ganz interessant, wie die biblischen Autoren das im Alten Testament zum Beispiel gemacht hat. Wenn wir Gott im Alten Testament sehen, zum Beispiel in 2. Mose 24, da geht's drum, Mose geht auf den Berg Sinai, ja, und es hieß da, und Mose stieg auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Wir haben hier ein Naturphänomen, das kommt, ja, die Wolke hüllt ihn ein auf dem Berg und dann heißt es, und die Herrlichkeit Jehovas ruhte auf dem Berge Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Am 7. Tage rief er Mose aus der Mitte der Wolke. Also die Herrlichkeit Gottes, die Kavod Gottes kommt hier auf den Berg und wie wird es jetzt beschrieben? Als Wolke, das hat irgendwie ganz den Berg eingenommen, man konnte da nichts mehr anderes wahrnehmen eigentlich. Und spannend, wie es dann weitergeht. Und das Ansehen der Herrlichkeit Jehovas war wie ein verzehrendes Feuer auf den Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Das heißt, für Mose, der auf dem Berg stand, ist es wie eine Wolke, so ganz umhüllt sein. Und für die Kinder Israels, die unten am Berg stehen, das sieht es so aus, als wäre das ein verzehrendes Feuer. Wie wird da die Herrlichkeit Gottes versucht zu beschreiben? Irgendwie mit Naturphänomenen, was ich echt spannend finde, mit Wolken oder mit Feuer. Und immer wieder haben das die Schreiber des Alten Testamentes so gemacht mit Naturphänomenen. Wir haben in Exodus 19, 16 bis 19 zum Beispiel, da wird die Herrlichkeit Gottes mit Blitzen und Donner beschrieben und Trompetenschall, der da kommt. War das eine wortwörtliche Trompete? Weiß nicht, aber kann man das irgendwie anders und also beschreiben, außer so ein Schall, der so laut war und so schwer beschreiblich? Übrigens benutzen wir ja heute unsere Sprache auch noch so, oder? Wenn von euch jemand rausgeht nach dem Gottesdienst und sagt, oh, die Musik war jetzt heute wieder ein bisschen zu laut, dann sagt er ja sowas wie, boah, das hat heute ja richtig gedonnert. Oder? Zum Beispiel. Wir benutzen das so, oder, boah, mich hat heute echt der Blitz getroffen. Niemand erinnert, dass sich wirklich der Blitz getroffen hat, sondern du hattest vielleicht ein Geistesblitz oder du warst schockiert. Oder wir haben immer wieder gesagt, wenn jetzt jemand aber am Fußballplatz steht und das ist einfach so einer, der ein bisschen launisch ist, dann ist das ein Vulkan, der immer wieder ausbricht. Ja? Also auch wir versuchen uns so mit so Naturgewalten Sachen zu beschreiben und genauso machen das die biblischen Autoren eben auch. Ich will Gott beschreiben, die Herrlichkeit Gottes beschreiben. Boah, mir fehlen eigentlich die Worte. Ich kann nur sagen, das ist wie eine Wolke, die alles einhüllt. Das ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Das ist wie ein Blitz und Donner vom Himmel. Spannend, oder? Also man versucht irgendwie die Grandiosität von Gottes Herrlichkeit irgendwie zu beschreiben. Zweite Chronik 7, da wird jetzt beschrieben, wie Salomon den Tempel gebaut hat in Jerusalem vor 3000 Jahren. Und das ist jetzt die Einweihungsfeier dazu. Und passt mal auf, was es da heißt. Genau hier haben wir ein Bild vom Tempel. Und da heißt es praktisch, die Herrlichkeit Gottes, die ist jetzt in diesen Tempel gekommen. Und hier wird es wieder auch beschrieben. Und als Salomo geendigt hatte zu beten, das ist geiles Deutsch, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus. Und jetzt passt mal auf, wie die Antwort ist, wenn man vor dieser Herrlichkeit Gottes steht, wie sich Leute vor dieser Herrlichkeit Gottes, die sie hier erleben, wie sie darauf antworten. Und die Priester konnten nicht in das Haus Jehovas hineingehen, denn die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus Jehovas. Und als alle Kinder Israel das Feuer herabfahren sahen und die Herrlichkeit Jehovas über dem Hause, da beugten sie sich mit dem Antlitz zur Erde. Sie beugten sich mit dem Gesicht zur Erde, mit dem Blick zur Erde auf das Pflaster und beteten an und priesen Jehova. Also so faszinierend, oder? So diese Herrlichkeit Gottes zu sehen und zu erleben und ich muss es eigentlich auf deine Knie hauen und dein Gesicht zur Erde. Ja? Diese Herrlichkeit Gottes, also es wird immer wieder beschrieben, dass eben Gott im zuerst in der Stiftshütte in der Wüste gelebt hat und dann im Tempel. Und die Juden, das ist jetzt kein biblisches Wort, aber das ist ein jüdisches Wort von den Rabbinern, die haben dieses Wort Shekina geprägt. Also man redet hier oft von der Shekina Kabot und es ist die einwohnende Herrlichkeit. Also Shekina heißt bei etwas wohnen, irgendwas einwohnen. Die Shekina Kabot, die einwohnende Herrlichkeit Gottes. Und diese einwohnende Herrlichkeit Gottes, die hat ja im Tempel gewohnt. Wir haben hier mal ein Bild. Heute steht der Tempel ja nicht mehr. Heute steht der Felsendom hier, wo früher genau der Tempel gestanden hat. Wahrscheinlich genau auf dem gleichen Ort. Das war ja auch der Ort, wo Abraham hingegangen ist, um seinen Sohn Isaak zu opfern und wo Gott dann eben ein Lamm bereitgestellt hat. Gleicher Ort. Und so ist also hier der Tempel. Und der Tempel war der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes gewohnt hat, eingewohnt hat. Die Shekinah Glory, Herrlichkeit, genau. Auf dieses Bild kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil das wird jetzt gleich nochmal spannend. Aber ich fasse mal hier so zusammen. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Es ist Yahweh Kavod, Gott der Herrlichkeit. Unbeschreiblich eigentlich. Nur vielleicht mit Wetterphänomenen und mit diesem wunderbaren Wort Kavod. Und ich mag noch wie man das so macht, in Predigten kurz auf Jesus zu sprechen kommen. Ja, ich hatte letzte Woche wieder, ich liebe das, hat es bei mir an der Tür geklingelt und Zeugen Jehovas sind vorbeigekommen und yes, sofort wieder eingeladen und ihr werdet es nicht glauben, wir haben wieder 2,5 Stunden diskutiert und griechisch gemacht zusammen, ist geil. Heute bin ich wieder zurückgekommen, ich war jetzt die letzten Tage bei mir in der Heimat und ich habe einen 4-seitigen Brief bei mir im Briefkasten gehabt von den Zeugen Jehovas, die mit mir nochmal über Briefaustausch jetzt ein bisschen griechisch machen wollten. Ja, voll gut. Aber über was wir uns unterhalten, ist natürlich über wer Jesus ist und wie groß Jesus ist. Und Zeugen Jehovas würden ja sagen, naja, Jesus ist schon auch eine göttliche Figur, aber er ist nicht gleichzusetzen mit Gott selber. Und deshalb ist es auch nochmal wichtig zu fragen, wer ist Jesus eigentlich im Verhältnis zu dieser Herrlichkeit Gottes, dieses unbeschreibliche, ungreifbare, fassbare, dieses Kavod. Und da haben wir wunderschöne Bibelverse, Hebräer 1, Vers 3. Da heißt es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Nicht irgendwas weniger, nicht irgendwas halb, nicht irgendwie ein untergeordneter Gott, sondern er ist das vollkommene Abbild von Gottes Kavod, von Gottes Doxa, wie es in Griechisch dann übersetzt wird, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also hier sehen wir schon mal ganz klar und gleich, dass Jesus eben gleichgesetzt wird mit der Herrlichkeit Gottes, dass er hier nicht untergeordnet wird. Das heißt, wenn wir von Jesus reden, ja, wir reden ja über in der Adventszeit viel darüber, wie Jesus gekommen ist. Und ich habe so den Eindruck, und ich mache das auch, dass wenn wir über Jesus reden, dann sehen wir immer als das kleine, unschuldige Kind in der Krippe. Und es ist genau richtig, ihn so zu sehen. Aber gleichzeitig, er ist nicht nur das kleine, unschuldige Kind in der Krippe, er ist auch die Kavod Gottes, die man nur beschreiben kann mit Blitz und Donner und Feuer und Wolke und Erdbeben. Ja, ist mehr als nur das kleine Kind, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. So heißt es auch in Johannes 1. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe hier öfters mal die Elberfelder heute wieder, ihr merkt es aus irgendwelchen Gründen. Also auch hier haben wir wieder, ja, Jesus, der kommt, das Wort, und er ist die Herrlichkeit. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Kavod Gottes. Im Leben von Jesus wird immer mal wieder so ein bisschen der Vorhang geöffnet und man kann so hinter den Vorhang spickeln. Und Lukas 9, Vers 28 ist so eine der wunderbaren Schriftstücken. Da geht es über die Verklärung von Jesus. Und es heißt, so etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und wir kennen das mit dem Berg ja ein bisschen. Ja, wir haben Mose auf dem Berg gehabt, wo dieses Naturschauspiel stattgefunden hat. Und da heißt es, und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Matthäus sagt hier in dieser gleichen Geschichte, seine Kleider haben gestrahlt wie die Sonne. Auch hier wieder, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, oder? Das Nächste, was mir einfällt, ist, schau mal in die Sonne und du kannst danach nichts mehr sehen. So herrlich ist Jesus und so wunderbar ist, wenn du Jesus ansiehst, das ist wie, als würdest du in die Sonne scheinen, in die Sonne schauen. Auch hier nochmal, sie sahen Jesus in seinem himmlischen Glanz, seiner himmlischen Pracht. Und die beiden Männer, die neben ihm standen. Also immer mal wieder konnte man hinter den Vorhang schauen und die Herrlichkeit von Jesus sehen. So, und dann letzte Bibelverse, die wir uns anschauen. Jesus wird 2-mal in der Bibel als Herr der Herrlichkeit bezeichnet. Zum einen in 1. Korinther, das ist unglaublich signifikant, erkläre ich gleich. 1. Korinther 2, Vers 8, da heißt es, welche keine von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hatten und dann dem, wem sie dieselbe, denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzt haben. Als was wird Jesus hier bezeichnet? Als Yahweh Kavod, als den Herrn der Herrlichkeit. Und dann heißt es in Jakobus 2, Vers 1, meine Brüder, habet den Glauben unseres Herrn Jesu Christi, des Herrn der Herrlichkeit. Des Herrn der Herrlichkeit. Manche Theologen übersetzen diese Phrase nicht mit Herr der Herrlichkeit, sondern mit, und es geht griechisch sehr gut, sondern mit Jesus als der Herr, die Herrlichkeit. Und das finde ich auch super spannend, weil dann wird hier im Prinzip gesagt, als Jesus der Herr, der die Herrlichkeit Gottes ist, als Jehova Kavod wird er dann hier bezeichnen, als der Herr, die Herrlichkeit. Und da können wir nochmal hier kurz zurück nach Jerusalem. Nochmal, um die Perspektive für euch zu bekommen. Wir haben hier also den Tempel und hier ist der, weiß es zufällig jemand, welcher Berg hier ist? Der Ölberg, genau. Ja. Der geht hier dann so hoch. Hier unten ist dann der Garten Gethsemane so ungefähr. Und hier seht ihr das, ist ganz interessant, dass da ein Riesenfriedhof ist. Da lassen sich ganz viele Juden begraben. Und hier ist der Grund dafür. Als damals Gott in den Tempel gekommen ist und seine Herrlichkeit im Tempel gewohnt hat, da hat er da für einige hundert Jahre gewohnt eben. Und irgendwann hat die Herrlichkeit Gottes aber den Tempel verlassen. Und was es eben in der Bibel heißt, da heißt es genau hier in Hesekiel 11, Vers 23, und die Herrlichkeit Jehovas erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, welcher gen Osten der Stadt ist. Und Osten ist hier Gethsemane beziehungsweise der Ölberg. Das heißt, als Gott damals, als die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel gegangen ist, da ist sie hier übers Tal und hoch auf den Ölberg und ist dort zurück in den Himmel, könnte man sagen. Ja, also total spannend, was hier passiert ist. Und warum sind jetzt hier so viele Gräber von den Juden? Weil es ist in Zechariah 14, Vers 10. Da heißt es, und der Herr wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit. Und da heißt es, vom Osten der Stadt, ja, vom Ölberg, und wird hier wieder wohnen. Die Schekina, Herrlichkeit des Gottes, wird wieder hier sein und sie wird vom Ölberg kommen. Das heißt, der Glaube der Juden, die sich hier begraben lassen, ist, dass eben die Herrlichkeit Gottes wieder kommen wird und dass sie dann als erstes abgeholt werden können im Prinzip. Ja, dass die Auferstehung hier als erstes stattfindet. Ich bin überzeugt, dass an einem gewissen Palmsonntag vor 2000 Jahren die Herrlichkeit Gottes auf einem Esel den Ölberg heruntergeritten ist und Menschen mit ihren Palmwedeln gewedelt haben und gesungen haben, Hosianna in der Höhe. Weil die Shekinah-Herrlichkeit, die einwohnende Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes selber, ist vom Berg herunter geritten und war wieder in Jerusalem und hat da wieder gewohnt und ist dort hingekommen, um zu sterben und wieder aufzuerstehen. Jesus ist dann übrigens auch wieder, ja, nach seinem Tod, die Himmelfahrt hat wieder auf Ölberg stattgefunden. Total spannend, dass das immer die Location ist. Aber wichtig, was ich hier einfach damit nochmal sagen will, Jesus ist die Shekinah-Herrlichkeit Gottes. Er ist die einwohnende Herrlichkeit. Wir glauben ja heute und wir sagen, dass Jesus ist der, der in dir lebt. Die einwohnende Herrlichkeit, die du hast. Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. So, zwei kurze Anwendungen. Gott wirklich zu kennen bedeutet, ihn als Herr der Herrlichkeit zu kennen. Wir neutestamentliche Christen, wir zähmen Gott gern ein bisschen, habe ich den Eindruck. Juden haben zu ihrer Zeit nicht mal das Wort Yahweh ausgesprochen. Sie haben das geschrieben und jedes Mal, wenn sie es gelesen haben, haben sie gesagt Adonai. Ja, daher kommt auch dieses Jehova-Lesung, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Juden haben nicht mal den Namen Gottes sich getraut auszusprechen, weil sie Gott als so heilig und groß und herrlich und kavott angesehen haben. Und wir zähmen Gott ein bisschen. Wir sagen jetzt zum Beispiel Papi. Und es ist okay, weil Gott ist unser Vater und Gott ist uns in Christus nahegekommen. Er ist hier und wir sind adoptiert in seine Familie rein. Aber ich frage mich, ob wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir mit Gott reden, ob wir auch irgendwie Respekt vor seiner Ehre und Herrlichkeit haben. Also so ein bisschen diese Spannung zusammenhalten, oder? Dass Gott unser Vater ist, ja, unser Papi, und gleichzeitig, dass er der Gott der Herrlichkeit ist. Das müssen wir irgendwie zusammenhalten, ja? Auch im Lobpreis. Wir sagen immer wieder, wir kommen hier so wie wir sind, und genauso, das ist richtig. Es geht nicht darum, jetzt, dass ich als Pastor von euch eine gewisse Körperhaltung fordere oder sowas. Aber oftmals gehen wir aus dem Lobpreis raus und wir sagen dann zum Beispiel, ach, die Geige war heute so schön oder so. Und ich glaube, wir vergessen so dieses, wir stehen zusammen vor der Kavott Gottes, vor der Herrlichkeit Gottes, die wir erleben wollen. Und irgendwie so ich sehne mich danach, dass wir uns danach sehnen, dass wir überwältigt werden von der Herrlichkeit Gottes im Lobpreis. Und dass wir nicht nur sagen, ja, das war halt schön und das hat mir nicht so gefallen. Ja, also das ist einfach eine andere Herangehensweise. Gott wirklich zu kennen, heißt auch seine Herrlichkeit zu kennen und wahrzunehmen, so eine Herzenshaltung zu haben. Und eben genau an Advent, wenn wir Jesus feiern, der als Kind gekommen ist, dann feiern wir nicht nur Jesus, das Baby, sondern dann feiern wir Jesus, den Herr der Herrlichkeit, Jehova Kavod. Vielleicht ist es eine gute Herausforderung für dich in dieser Adventszeit, oder? Dich nochmal zu fokussieren darauf, nicht nur wie klein Jesus geworden ist, sondern wie groß er eigentlich auch ist und wie herrlich er eigentlich ist. Zweite Anwendung, dann sind wir hier fertig. Bitte darum, dass er dir seine Herrlichkeit zeigt. Ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil sie mir einfach so nachgeht. Ich habe mal unterrichtet in einem anderen Kreis und habe dort gelehrt, wie wir unsere Zeugnisse geben können, also eben darüber reden können, wie Jesus uns begegnet ist oder was er für uns getan hat. Und da kam dann eine Rückmeldung von einer Person, die, nehme ich mal an, schon jahrelang Christ ist und die dann so gesagt hat, naja, aber wie kann ich so über Gott reden, wenn ich das noch nie so richtig, also ich glaube daran und ich bin Christ und auch schon lange, aber ich habe noch nie so richtig so was Besonderes erfahren und erlebt. Also ich habe da so ein bisschen gehört, ich habe noch nie so richtig hinter den Vorhang blicken dürfen und war berührt von der Herrlichkeit, der Kavod Gottes. Und ich finde es, wenn ich die Geschichte erzähle, da hat es immer so ein bisschen die Gefahr, weil ich will nicht Druck machen. Es gibt Gemeinden, da wird Druck gemacht, dass du sowas erleben musst. Und wenn du es nicht erlebst, dann musst du wenigstens so tun, als hättest du es erlebt. Ja, und wir haben Leute hier in der Gemeinde, die mir immer wieder erzählen, ich war in einer Gemeinde und da war so der Druck, dass du eine gewisse Sache des Heiligen Geistes machst und wenn du es nicht gemacht hast, dann haben die gesagt, du bist da nicht getauft oder wie auch immer. Oder hast du halt so getan, als könntest du es. So. Und ich will nicht, dass wir so tun müssen, als könnte man es. Mir ist auch wichtig zu sagen, Glaube ist mehr als eine Emotion. Das heißt nicht, dass du, also das passiert in Gemeinden auch, dass manche werden vom Lobpreis so angesprochen und die heulen dann und dann sagen sie, und ich habe jetzt im Lobpreis geheult und bin Gott begegnet und der da drüben, der jetzt heimgeht und dieses hebräische Wort nochmal anguckt, das ist ein schlechterer Christ, weil der hat jetzt nicht geheult im Lobpreis. Das will ich auch 0,0 damit sagen. Trotzdem können wir Gott bitten, dass er uns seine Herrlichkeit offenbart, dass wir sie auch wirklich ganz konkret mal erfahren und sehen dürfen. Mose hat es gesagt, in Unterhaltung mit Gott. Er hat gesagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was für ein Gebet ist das, oder? Was für eine Bitte ist das? Kann es vielleicht auch mal dein Gebet sein und deine Bitte? Wenn du vielleicht auch an so einem Zeitpunkt bist, wo du sagst, na, mir tut es schwer, jetzt wirklich toll von Jesus zu reden oder mein Zeugnis zu geben, weil ich das wenig erlebt habe, dann sag doch zu Gott mal, vielleicht jetzt in dieser Lobpreiszeit immer noch haben, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, lass mich mal hinter den Vorhang schauen, lass mich deine Pracht, deine Pompösität, deine Kavod erleben. Selbst Jesus hat es übrigens gesagt, Johannes 17, Vers 24, und damit bin ich jetzt fertig. Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst. Jesus betet es für seine Jünger, für seine Nachfolger, dass sie die Herrlichkeit sehen können. Ich glaube, es ist also gut und es ist angebracht für uns, uns danach auszustrecken, oder? Und Gott zu bitten, dass er uns das erleben lässt und dass er uns das zeigt. Lasst mich beten. Gott, ich merke heute einfach wieder, wie meine Worte nicht mal annähernd angemessen beschreiben können, wie gut du bist und wie herrlich und wie glanzvoll und wie groß und wie viel Pracht und Ehre du hast. Aber wir wollen einfach anerkennen mit all unseren fehlenden Worten, dass wir dir alle Ehre geben wollen, weil dir alle Ehre gebührt. Und Jesus, wir beten dich an und wir loben dich als die Herrlichkeit Gottes, die Kavod Gottes, der auf einer Ebene mit dem Vater steht und trotzdem hier auf die Welt gekommen ist, als Baby geboren, um nah bei uns zu sein. Jesus, danke, dass du der herrliche, prachtvolle bist und gleichzeitig der Nahbare. Und ich bitte dich jetzt, dass wir in unserem Leben immer wieder deine Herrlichkeit sehen und erfahren dürfen. Dass wir sie vielleicht in unserem Intellekt wahrnehmen können, vielleicht in unseren Emotionen. Jesus, und so bitte ich dich, dass du dich offenbarst in all deiner Herrlichkeit. Amen.